Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Dieses Bibelwort begleitet uns an diesem Sonntag, Sexagesime, 60 Tage vor Ostern, in die neue Woche und in die kommende Zeit. Lassen Sie uns singen, die helle Sonne leucht jetzt herfür, 437. Wir beten Worte aus Psalm 119 im Wechsel von ganzen Versen. Psalm 119, 748 im Gesangbuch.
Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln.
Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen,
die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun.
Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden.
Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit.
Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr.
Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.
Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende.
Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort.
Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du mich?
Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung.
Stärke mich, dass ich gerettet werde, so will ich stets Freude haben an deinen Geboten. Öffne uns das Herz, Gott, die Augen und Ohren und alle Sinne, dass wir dein Wort recht fassen und den Samen der Liebe und Gerechtigkeit und des Friedens ausstreuen in alle Welt. Gib uns dazu die Kraft und den Mut und die Zuversicht. In der Stille beten wir miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt. Öffne meine Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Amen.
Die heutige Schriftlesung steht im Buch des Propheten Jesaja. Ich lese aus Kapitel 55 die Verse 8 bis 12. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege, und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Wir singen das Lied Nummer 196, die Verse 1, 2, 4 und 5.
Ein Knopfdruck und die Maschine brummt und rührt und filtert den Kaffee. Ein paar Zahlen ins Display eingeben und schon öffnet sich eine Wunderkammer von Geld. Mit der richtigen Programmierung versehen, melden Kühlschränke, dass die Milch fehlt, laufen Heizungen an, damit es warm ist, wenn man heimkommt, reagieren Rollläden auf den Stand des Sonnenlichts, halten fahrende Autos von allein an bei Hindernissen. Was sich Filme und Erzählungen vor 50 Jahren noch erträumten oder befürchteten, das ist für uns selbstverständlich und längst noch nicht ausgereizt. Alles geht automatisch. Man muss nichts mehr dazu tun. Ist das das Paradies oder das Schlaraffenland? Ich lese aus dem Markus-Evangelium im Kapitel 4. Jesus erzählt ein Gleichnis. Mit dem Reiche Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Alles geht von selbst. Automate, automatisch, so steht's im Text. Was automatisch geht, wird nicht mehr bedacht, geschieht unbewusst. Was automatisch geschieht, funktioniert unabhängig vom eigenen Denken, Empfinden, Fühlen, Dabeisein. Was automatisch geht, braucht einen nicht und auch nicht das Nachdenken. Aber Menschen sind keine Automaten. Wir wollen selbsttätig sein, nicht fremdbestimmt. Wir wollen das Steuer in der Hand behalten. Wir wollen bewusst und willentlich und wohlüberlegt reden und handeln. Wohin also führt dieser Gedanke in dem biblischen Text? Denn eigentlich geht doch alles, was mit dem Glauben zu tun hat, gerade nicht automatisch. Es geht nicht ohne Nachdenken, Abwägen, Zweifeln und Nachfragen. Es geht nicht ohne das freie Ja zum Glauben, ohne das Mitwirken wollen im Reiche Gottes. Wer die Bibel liest, wird hellhörig gegenüber Automatismen. Denn was automatisch geht, steht unter dem Verdacht, Menschen zur Passivität zu verführen, dazu, dass man sich nicht mehr kümmert, es einfach laufen lässt, sich nicht bemüht, sondern es so nimmt, wie es gerade kommt. Wer behauptet, etwas gehe automatisch dann so oder so weiter, muss nichts tun, außer Däumchen drehen. Sollte dieses Gleichnis Jesu wirklich eine Aufforderung sein, die Hände in den Schoß zu legen und abzuwarten, was automatisch passieren wird? Dazu ein Blick in die Auslegungen dieses Textes. Bei einem, der als Macher von Kirche und Theologie gilt, ganz bestimmt nicht in den Verdacht kommt, den Gedanken zur Passivität und der Idee, alles einfach automatisch laufen zu lassen, erliegt. Martin Luther, natürlich. Er schreibt zu diesem Bibeltext: Ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben, sonst habe ich nichts getan. Das hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich Wittenbergisch Bier mit meinem Philipp und Amsdorf getrunken habe, so viel getan, dass das Papsttum so schwach geworden ist, wie ihm noch nie ein Fürst oder Kaiser so viel abgebrochen hat. Ich habe nichts getan. Das Wort hat es alles gehandelt und ausgerichtet. Schon recht, lieber Martin Luther, sagen wir gut 500 Jahre später, aber so ganz ohne den reformatorischen Eifer hat sich dann das doch nicht so entwickelt. Dass Gottes Wort neu gehört werden konnte, das war schon der unglaublichen Aktivität Luthers und der reformatorisch Gesinnten zu verdanken. Und geholfen hat schon auch, dass Flugblatt um Flugblatt, Schrift um Schrift, Streitgespräch um Streitgespräch stattfand, Kommentierung und Einmischung ins Zeitgeschehen. Wenn die Buchdrucker nicht so kooperativ und tüchtig gewesen wären oder Cranach und seine Malerwerkstatt nicht so fleißig oder einflussreiche Adlige nicht so energisch, dann wäre es schlecht bestellt gewesen um die Reformation. Dann hätte niemand die neuen Gedanken lesen, die Vorbilder und Ikonen der neuen Denker gesehen, die gesellschaftlichen Veränderungen anstoßen können. Die große Amtskirche hätte den streitbaren Mönch und Professor im kleinen Wittenberg schon irgendwie zum Verstummen gebracht und ihm das Gehör entzogen. Wie geschah das? Und hat Luther doch recht mit seinem Denken? Er sagt, das Wort Gottes ist bei den reformatorisch Gesinnten auf fruchtbaren Boden gefallen. Der Same konnte aufgehen, wachsen und reif werden. Der Same, das Wort, hat das alles allein getan. Auch während Luther schlafen oder Bier trinken musste, auch dann geschah es. Ja, stimmt, aber von selbst kann nur etwas wachsen, wenn es den Boden zum Gedeihen gibt, in dem es wachsen kann. Wie ist die Wirkmächtigkeit dieses Wortes Gottes, der Gnade Gottes, des Zuspruchs Gottes dann zu verstehen? Ist diese Gnade ganz ohne Mitwirkung des Menschen zu denken, auch wenn diese Mitwirkung nur ein Sich-Öffnen, ein Aufhorchen und Hören, ein In-sich-Gehen und sich bereit machen ist? Die Mitwirkung des glaubenden Menschen ist stets Nachwirkung. Das ist, was die Reformatoren verkünden. Der glaubende Mensch empfängt die Gnade Gottes. Das Wort Gottes wirkt darin wie von selbst, automate. Es braucht keine wie auch immer geartete Leistung des Menschen, nicht einmal die, dieses Wort in sich aufnehmen zu wollen. Kann das sein? Ein anderer Zeuge dieses Evangeliums in seiner Auslegung, Dietrich Bonhoeffer, schreibt: Man begreift es, wenn man an eine Grenze kommt. Wer meint, es ginge nicht ohne die Selbsttätigkeit des Menschen im Glauben, zeigt, so Bonhoeffer, dass er noch nie wahrhaft etwas getan hat, noch nie an eine Grenze gestoßen ist, an der er zusammenbrach. Wer aber an diese Grenze gestoßen ist, dem verkündigt dieses Evangelium Frieden für sein Leben. Tu, was du kannst. Schlafe und wache, gehorche, sei fromm, aber wisse, das Reich Gottes wächst, ohne dass du es weißt. Das demütigt dich, aber es tröstet dich auch. Gott tut es in der Stille für dich. Er allein hat Macht, es zu tun. Ich lese noch einmal: Mit dem Reiche Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Tag und Nacht, und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Vor dem Wachsen und Reifen kommt das Aussäen. Das kennen die Menschen, die dieses Gleichnis hören. Es ist aus ihrem Arbeitsalltag. Die Erde bringt Frucht in einem langsamen Prozess des Wachsens und Reifens. Allen ist klar, es würde nichts nützen, wenn der Bauer an der langsam wachsenden Saat zieht und reißt, damit es schneller geht oder anders wächst. Gewiss, er kann dafür sorgen, dass das Wachsen und Reifen in Ruhe geschehen kann. Sein Feld umzäunen, es wässern, wenn der Regen ausbleibt, es pflegen, wenn das Unkraut den zarten Samen überwuchern will. Aber das Wachsen und Reifen muss er der Erde und der Kraft des Samens überlassen. Das Gleichnis sagt, mit der Gottesherrschaft ist es wie in diesem Zusammenwirken. Arbeit, denn das Aussäen ist Arbeit, und Wachstum gehören zusammen. Verfügbares und Unverfügbares, Anstrengung und Charisma, Aktivität und Passivität. Das, was wir dazu tun können, wird gebraucht. Es hat seinen Ort. Es braucht Säleute, damit der Samen in den Boden kommt. Aber was dabei herauskommt, ist letztlich nicht unser Werk. Hören wir es für uns, wie verheißungsvoll. In meinem Leben geht die Saat des Gottesreiches auf. Ich bringe Frucht. Und zugleich, in der Nachfolge Jesu werden die, die die Botschaft von Gottes Liebe weitertragen, zu Säleuten. Sie sollen es aussäen, das Wort Gottes, nach besten Kräften und bestem Verstand und Geschick. Und dann sollen sie, demütig, nicht Däumchen drehend, warten, wie es aufgeht in der Welt. Diese Aussicht ist ehrlich gesagt nicht immer so tröstlich. Die Vorstellung, dass das, was ausgesät ist, sich selbst überlassen und dem preisgegeben ist, worauf man keinen Einfluss mehr hat. Man würde es lieber in der Hand behalten, was daraus wird, und dafür sorgen, dass nichts schief geht. Das kennen wir aus vielen Lebenszusammenhängen. Das Loslassen, was man ausgesät hat, und es sich selbst überlassen und dabei darauf vertrauen, dass es heranwachsen wird, das ist nicht so einfach. Und es braucht ja auch den guten Boden. Das erleben Gärtnerinnen und Gärtner, aber eben auch diejenigen, die etwas angestoßen und auf den Weg gebracht haben. Man will, dass es Frucht bringt, und zwar schnell, wenigstens ein bisschen etwas davon sehen will man. So viel Mühe hat man hineingesteckt und so viel Sorge. Ob da noch etwas daraus werden wird, ob das überhaupt noch etwas werden kann, oder bin ich dem Wachsen womöglich selbst im Weg gestanden, durch mein Ungeschick, durch meine Fehlerhaftigkeit? Am Freitag haben im Gesamtkirchengemeinderat die Vorsitzenden aller Kirchengemeinden in Stuttgart schwierige Entscheidungen treffen müssen. In den nächsten 2 Jahrzehnten Kirchen und Gemeindehäuser abgeben, weil sie nicht mehr finanzierbar sind und nicht mehr saniert werden können unter den Auflagen des Klimaschutzgesetzes. Pfarrstellen zusammenführen und konzentrieren, weil es immer weniger Gemeindeglieder gibt, immer weniger ehrenamtlich Aktive allzumal und immer weniger junge Leute, die kirchliche Berufe ergreifen. Schwierig in der Sache und schwierig im Entscheidungsprozess. Und da nicht in die Versuchung zu kommen, wortmächtig oder irgendwie andersmächtig, einen Zaun um das eigene Äckerchen zu errichten und einen Pflock dort einzurammen, auf dem steht, Hauptsache, bei uns funktioniert es noch. Wird die Saat weiterhin einen guten Boden haben? Das beschäftigt alle und gerade auch die Verantwortlichen. Und Entscheidungen müssen getroffen werden. Das Gleichnis ist sich sicher. Der Same, das Wort Gottes, hat die Kraft aufzugehen. Es beschreibt, die Saat wächst ganz unspektakulär. Halm, Ähre, dann der volle Weizen in der Ähre. Nichts Außergewöhnliches. Kirche und Theologie sind im Prozess der Aufklärung in den letzten 2 Jahrhunderten zum Unspektakulären geworden. Die Kirche, der Glaube, hat keine kulturelle oder gesellschaftliche Vorherrschaft mehr. Man muss zu keiner Religion gehören, um gesellschaftlich akzeptiert zu werden, um wirksam sein zu können. Es ist gesellschaftlich und kulturell gesehen in Ordnung, dass jemand keinen Glauben hat. Jeder darf sein, was er und sie will, auch als öffentliche Person. Das mag man bedauern. Man kann dem aber auch Positives abgewinnen. Die Kirche ist eine gesellschaftliche Kraft, neben anderen, nicht mehr die prägende. Sie hat damit vielleicht an Einfluss verloren, aber nicht ihre Stimme. Und sie hat damit eine neue Freiheit und Souveränität des Redens gewonnen und auch ihres Handelns. Wo das so gedacht wird, kann die Saat des Gotteswortes ganz unspektakulär aufgehen. Sie wächst dann nicht pflichtgemäß und nicht deshalb, weil es die Staatsraison oder Leitkultur will, sondern sie wächst und gedeiht wie von selbst, automatisch, weil Säleute sie ausgesät haben. Sie ist selbstwirksam, und sie trägt Menschen in ihrem Engagement für andere. Sie stärkt sie in ihrem Einsatz für ein gutes, gemeinschaftsorientiertes Leben. Zu wissen, dass die Saat des Gottesreiches von selbst aufgehen kann und will, verlangt Demut, verlangt die Einsicht, ich habe versucht, das Meine zu tun, das andere übersteigt meine Kräfte und Möglichkeiten. Solche Demut ist nicht kleinmachend. Man macht sich allenfalls selbst klein damit. Und das ist nicht gewollt, weil ich bin und bleibe ein Geschöpf Gottes mit allen meinen Kräften und allen meinen Schwächen. Solche Demut ist vielmehr auch befreiend. Und deshalb kann sie ungemein tröstlich sein, weil sie erkennt, trotz der eigenen Mühen, aber auch trotz der eigenen Versäumnisse, wächst und gedeiht das Reich Gottes. Darauf vertrauen, dass Gott selbst den Samen des Gotteswortes aufgehen lassen will und wird, das sollen wir mitnehmen in diese Woche und in unser Leben, wo diese Erkenntnis uns in unserem Machen und Tun, in unserem Planen und Vorbereiten, Organisieren und Überlegen begleitet, wo das uns begleitet, werden wir freier und gelassener, zuversichtlicher und hoffentlich auch heiterer das tun, was uns aufgetragen und was uns anvertraut ist. Ich lese es noch einmal, dieses schöne, mutige Gleichnis. Mit dem Reiche Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Amen. Wir singen in diesem Gottesdienst Lieder von dieser Wirkkraft des Gotteswortes und so auch dieses 197, Herr, öffne mir die Herzenstür. Wir beten und zwischen den Bitten singen wir eine Kehrstrophe, öffne meine Augen, dass sie sehen die Wunder an deinem Gesetz. Nur diese Zeile 176 und wir beginnen damit.
Wir bitten dich für unser Tun. Bewahre uns vor Unbesonnenheit und kurzsichtigen Entscheidungen, wenn unser Handeln und konkrete Taten gefordert sind. Hilf uns entdecken, worin unsere Stärken liegen, und bring uns zurecht, wo wir meinen, wir müssten unsere Schwächen überspielen. Gib uns Verstand, mit dem wir denken, bevor wir handeln. Wir singen.
Wir bitten dich für unser Lassen. Schenke uns den Mut, Gewohntes zu prüfen und vielleicht auch nicht mehr zu tun, damit Neues wachsen kann. Schärfe unseren Blick dafür, wo wir Überflüssiges pflegen und darüber Notwendiges vernachlässigen. Hilf uns loszulassen und darauf zu vertrauen, dass der Same deines Reiches unter uns aufgeht. Wir singen.
Wir bitten dich für unser Reden und für unser Schweigen. Fall uns ins Wort, wenn wir Dinge sagen, die nichts zu sagen haben. Begabe uns mit Sprache, wo Schweigen und Sprachlosigkeit Menschen trennen. Beschenke uns mit Klängen und Tönen, die dir die Ehre geben, im Loben und im Klagen. Öffne uns die Ohren, damit wir hören, was wichtig ist, damit wir das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen. Wir singen.
Wir bitten dich, lass unser Vertrauen wachsen und unser Hoffen groß werden. Hilf uns, den Boden bereiten für die Saat des Friedens und der Liebe zur Schöpfung. Dafür gib uns Tatkraft und Zukunftsmut. Du wirst diese Saat wachsen lassen. Das sagen wir voller Vertrauen und Demut. Und bitten, schütze uns und alle, die uns am Herzen liegen, vor bösen Worten und Taten. Schenke Frieden, wirke Wunder, lass sie und uns gedeihen. Wir singen. Wir legen alle und alles, was wir auf dem Herzen haben, in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott hat das erste Wort, 199.
Thank you.
Wir danken Ihnen für die Kollekte des vergangenen Sonntags. Diese betrug 405,80 € und wird für die eigene Gemeinde verwendet. Das heutige Gottesdienstopfer ist für die Diakonie in Württemberg bestimmt. Hierzu schreibt der Landesbischof folgenden Aufruf, den Sie auch in Ihrem Liturgieblatt mit oder auch nachlesen können. In einer passenden Wohnung zu leben, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Deshalb braucht es angemessenen Wohnraum auch für Menschen mit geringem Einkommen. Beratungsstellen können mit Geldern aus einem Spendenfonds aushelfen, wenn die Kaution gerade nicht ganz bezahlt werden kann. Die Wohnungsnotfallhilfe finanziert mit Spendengeldern zum Beispiel anteilige Kosten an einer Brille für Klientinnen und Klienten oder die Neugestaltung eines Aufenthaltsraums oder einen Erfrierungsschutz. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, sagt der Beter in Psalm 31, Vers 9. Helfen auch Sie mit Ihrem Gebet und mit Ihrem Opfer dabei, Menschen den Raum zu geben, den sie brauchen. Herzlichen Dank für Ihr heutiges Opfer. Und wir möchten Sie weiter herzlich zu weiteren Veranstaltungen einladen. Am kommenden Dienstag um 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr im Kunstmuseum zur Veranstaltung Prominente erklären Kunst. Die Veranstaltung findet dieses Mal mit Manuel Hagel statt. Der ist Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg und Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag. Herzliche Einladung. Dann am Donnerstag, dem 8.2. um 17 Uhr findet hier eine Führung durch die Hospitalkirche statt. Und die Führung wird vom ersten Vorsitzenden des Kirchengemeinderates Matthias Felsenstein geführt. Und dann am Donnerstag am gleichen Abend um 18 Uhr bis 19.30 Uhr findet das Leseseminar Treffpunkt Lyrik statt mit Pfarrer im Ruhestand Harald Neb. Und der Kostenbeitrag für das gesamte Semester beträgt 20 € und es ist eine Anmeldung erforderlich. Und ganz herzliche Einladung dann zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 11 Uhr mit Pfarrerin Monika Renninger. Am Schluss möchte ich Ihnen noch den Hinweis geben, wir werden nachher am Ausgang wieder die Gutscheine für die Vesperkirche verkaufen. 5 € das Stück ermöglicht Menschen, dort ein kostenloses Mittagessen einzunehmen.
Ich schließe einen Veranstaltungshinweis an, weil der nicht im Programm ausgedruckt ist, im Hospitalhofprogramm. Am Dienstagabend wird Ruth Uhr zu Gast sein aus Israel. Sie ist Vorsitzende des Freundeskreises von Yad Vashem. Und an diesem Abend stellt sie die Ausstellung 85 Jahre Kindertransport nach Großbritannien vor. Herzliche Einladung. Die Leibinger Stiftung hat sie eingeladen in der Reihe Leibinger Begegnungen. Nachher treffen wir uns gerne zum Kaffee nach der Kirche drüben im Hospitalhof. Seien Sie ganz herzlich dazu eingeladen. Und nun erheben wir uns zur Fürbitte. Wir denken noch einmal an Christel Katoll, verstorben im Alter von 82 Jahren. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Amen. Die Trauerfeier ist am Dienstag um 14 Uhr hier in der Hospitalkirche. Und nun singen wir die Segensstrophe. Es ist die erste Strophe vom Lied 198. Geht im Frieden und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.